NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. Januar 1710. Das Patent für die Gründung von Porzellanmanufakturen wird erteilt.
Wir, Friedrich August von Gottes Gnaden, König in Polen, Großherzog in Litauen, Preußen, Masowien, Potlachien.
Es dauerte im Barock etwas, bis man zur Sache kam.
Des Heiligen Römischen Reichs, Erzmarschall und Kurfürst, Landgraf zu Thüringen, Markgraf in Meißen, etc., etc. Tun hiermit kund und haben unsere landesväterliche
Jetzt
Sorgfalt dahin gerichtet, wie die von Gott unseren Landen besonders reichlich mitgeteilte unterirdische Schätze eifriger als in vorigen Zeiten nachgesuchet und in dergleichen Wissenschaften geübten Personen aufgetragen.
Augenblick noch.
Daraus Stücke von dem weißen Porzellan, sowohl glasurt als unverglasurt vorzulegen, die auch bereits ziemlich Probstücke geliefert. Dero halben Manufakturen werden uns und unseren Landen...
Und jetzt der entscheidende Satz.
So hat uns solches bewogen, mit der Aufrichtung derer Manufakturen nicht länger auszustehen, vielmehr nämliche ins Werk setzen zu lassen.
Dresden, 23. Januar 1710. August der Starke.
Von Gottes Gnaden, König in Polen, Großherzog in Litauen, Reußen
etc. etc. August der Starke und Namenreiche befiehlt, eine Porzellanmanufaktur in Meißen zu gründen. Ein Dekret regelt die näheren Umstände und schildert in Breite die erhofften Wirkungen. Eine Art Wachstumsbeschleunigungsgesetz für die sächsischen Lande, denn die liegen da nieder. Sie haben sich seit dem 30-jährigen Krieg nicht recht erholt und schon wieder bedrohen die Schweden Polen, Augusts neu erworbenes Territorium, dessen Krone viel Geld gekostet hat und das jetzt nach Soldaten ruft. Da kommt August das Porzellan gerade recht. Niemand in Europa kann es herstellen. Aber Europas Adel ist verrückt danach. Sogar ein eigenes Krankheitsbild gibt es, die Maladie de Porzellane, die Porzellankrankheit, unter der auch August der Starke leidet. Noch 1717 schickt er 600 sächsische Kavalleristen nach Berlin im Austausch gegen 151 exquisite Stücke chinesischen Porzellans aus den Schlössern in Charlotten und Oranienburg. 4 Reiter für eine Vase. Rein rechnerisch.
Durch die ostindischen Kompanien gerät immer mehr chinesisches Porzellan, ostasiatisches Porzellan nach Europa. Es entsteht, wenn man so will, eine Leidenschaft für die Porzellane. Sie sind schön, sie sind haltbar. Man kann heiße Getränke aus ihnen trinken. Sie zerspringen nicht sofort, wenn man etwas Heißes hineingießt. Das war ein teures Importprodukt und der Bedarf war einfach nicht gedeckt. Insofern, man brauchte mehr davon.
Die Porzellanexpertin Patricia Brattig vom Kölner Museum für angewandte Kunst. Augusts Alchemisten hatten das Geheimnis der Porzellanherstellung gelüftet, obwohl das eigentlich gar nicht ihre Aufgabe war. Der König hatte höhere Ziele und ließ in den Laboratorien nach etwas forschen, nach dem schon seit Jahrtausenden geforscht wurde, nach einem Verfahren, auf kostengünstigem Wege Gold zu machen. Der Apotheker Johann Friedrich Böttcher hatte in Berlin für Aufsehen gesorgt, als er behauptete, Gold machen zu können und es auch vorführte. Einer Verhaftung durch die Preußen entging er durch Flucht und nun saß er gut bewacht in Dresden, um Augusts Schatullen mit Gold zu füllen. Aber es ging nicht, sonst wäre Sachsen heute Supermacht. Irgendwann fing er an, statt nach Gold nach dem Geheimnis der Porzellanherstellung zu forschen.
Es gibt in der französischen Encyclopädie von Diderot d'Alembert eine interessante Textstelle, die besagt, dass er experimentiert habe, welche Brenntiegel die besseren seien. Eben zur Herstellung von Gold. Daraufhin sei er eben zu diesen verschiedenen Masseverhältnissen gelangt, wie das Porzellan zusammengesetzt sein könnte. Und fortan nahm seine Forschung eher den Weg, wie kann ich das Porzellan nachbilden. Also im Grunde genommen ist es tatsächlich eher ein zufälliges Produkt einer Forschung.
Die Experimente fanden in der Dresdner Jungfernbastei statt, einem Teil der Festung, abgeschirmt von der Außenwelt. Denn sollte irgendetwas Brauchbares dabei herauskommen, Gold oder Porzellan, dann wollte August ganz allein davon profitieren. Johann Friedrich Böttcher, der Naturforscher Ehrenfried Walter von Schirnhaus und eine Handvoll Berg- und Hüttenleute arbeiteten streng geheim.
Man muss sich das vorstellen wie ein großes Gewölbe mit mehreren Räumen, wo es diverse kleinere Öfen gab, wo gefeuert wurde, wo Brennproben gemacht wurden, wo immer wieder neue Zusammensetzungen von verschiedenen Irden vorgenommen wurden und immer wieder verzeichnet wurde, kommen wir dem Ergebnis oder dem Ziel näher oder nicht. Und sehr oft war es eben nicht so.
Schließlich aber gelingt es, Delfter Fayencen herzustellen und braunes Steinzeug, das später sogenannte Böttchersteinzeug. Und schließlich, Ende 1708, weißes Porzellan. 2 Jahre dauert die technische Perfektionierung der komplizierten Brennvorgänge. Dann gründet August
von Gottes Gnaden König in Polen, Großherzog in Litauen,
gründet August die Porzellanmanufaktur, die auf der trutzigen Albrechtsburg oberhalb von Meißen eingerichtet und von der Außenwelt abgeschirmt wird. Ganz Europa ist süchtig nach Porzellan und Sachsen nun das einzige Territorium, das es selbst herstellen kann. Das Geheimnis soll um keinen Preis das Land verlassen und deshalb werden alle Mitarbeiter vereidigt und zur Sicherheit gleich noch unter Arrest gestellt. In der neuen Manufaktur werden zuerst asiatische Produkte kopiert. August braucht Porzellan für das japanische Palais, das er gerade in Dresden als Lusthaus bauen lässt. Die Vasen, Teller, Dosen und Kacheln, die die Wände schmücken sollen, will er im eigenen Land herstellen lassen. Das ist viel billiger als der Import aus Japan.
Eigentlich war es gedacht, die Porzellanmanufaktur zu errichten, damit der Bedarf von August dem Starken selbst gedeckt wird. Also der König wurde zuerst bedient. Später war es natürlich so, dass das Porzellan auch an die Adeligen verkauft wurde. Auch das blieb natürlich relativ teuer und das liegt unter anderem daran, dass es einfach in der Produktion so aufwendig ist. Man braucht sehr viele Mitarbeiter, sehr viele spezialisierte Mitarbeiter, vom Dreher über den Former zum Maler, die natürlich auch Geld verdienen und deswegen ist die Produktion einfach relativ kostspielig.
Der Aufsatz für eine Tafel, er ist gemacht worden von dem großen, dem ersten Modellmeister der Manufaktur, Johann Joachim Kentler. Und er sollte den König August III. Zu seinem Namenstag erfreuen, und zwar 1749, an den 4 Säulen, die diesen 3,5 Meter hohen Tafelaufsatz tragen, steht jeweils Herkules mit der Keule und mit dem Löwenfell und symbolisiert die Stärke. Und dieses Attribut der Stärke, der Kraft, soll auf den Herrscher übertragen werden. Und er trägt den eigentlichen Ehrentempel, auf dem Apollon sitzt, mit der Leier. Und der soll die schönen Künste symbolisieren, die auch wieder auf den Herrscher, auf seine Bildung und auf seinen Kunstverstand anspielen. Und ursprünglich war hier auch ein Glockenspiel und eine Uhr mit eingebaut.
Ein 3,50 Meter hoher Porzellanbaldachin auf dem Esstisch. Das wäre asiatischen Porzellangestaltern nie eingefallen. Heute ist dieser Tafelaufsatz das Prunkstück im Museum der Manufaktur Meißen. Fast 300.000 Besucher kommen jedes Jahr, um zu sehen, was auch die Augenmenschen des Barock überwältigt hat. Susanne Träres ist die Leiterin des Hauses.
Man muss sich auch vorstellen, dass im Barock das Essen eigentlich nebensächlich war. Viel wichtiger war das Schauen und die Inszenierung. Und ein solcher Tafelaufsatz sollte natürlich beeindrucken, die Gäste beeindrucken. Das ist praktisch ein Statussymbol der Zeit, dass man sich so etwas Ausgefallenes und Extravagantes leisten konnte zur Zierde seiner Tafel.
Der Adel hat es auch nicht leicht. Je höher jemand auf der Leiter stand, desto mehr musste er ausgeben für die Repräsentation. Wer König sein wollte, der musste auch wie einer daherkommen. Und das hieß verschwenden. Denn schließlich war man ja August.
Von Gottes Gnaden, König in Polen, Großherzog in Litauen,
etc. Heute versucht die Meißner Porzellanmanufaktur, diese barocke Stimmung in die Gegenwart zu übertragen und den Mythos Meißen in die Zukunft zu retten. Hier gibt es keine industrielle Serienfertigung. Jedes Stück ist einzeln von Hand gemacht und die Bossierer, die die Einzelteile zu einer Porzellanskulptur zusammenfügen, haben kleine Freiheiten. Kein Stück ist also genau wie das andere. Die Arbeit der heute 800 Mitarbeiter ist noch immer fast die gleiche wie die ihrer Kollegen vor 300 Jahren. Und auch das Geschirr und die Figuren, die heute in Meißen gefertigt werden, sind mit wenigen Ausnahmen Modelle des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Tausende alter Gipsformen stehen in den Archiven und geben bis heute der weichen Porzellanmasse ihre Form. Michael Krause ist einer der Former.
Ich mache von dem Panzernashorn einen Hauptkörper, eine Hälfte davon. Und da habe ich dann meine spezielle Figurenmasse, die schlage ich ein und versuche jetzt diese Hälfte aufzubauen in ihre Wandstärke. Und die Einzelteile habe ich gestern schon gemacht, die stehen schon im Schrank, im Feuchtschrank. Das liefere ich dann weiter auf dieser feuchten Gipstafel und dort wird das dann zusammengesetzt und die Nähte werden überarbeitet. Also gibt es schon allerhand zu tun.
Und deshalb kostet das historische Jubiläumspanzer-Nashorn, limitiert auf 100 Stück, in einer Höhe von 28 cm am Ende 18.000 Euro. Das Original aus dem 18. Jahrhundert übrigens ist etwa einen Meter hoch und eigentlich unbezahlbar. In Meißen legt man heute Wert darauf, dass es auch schon Becher für 30 Euro gibt. Der Durchschnittspreis im firmeneigenen Laden liegt aber deutlich höher und wohl deshalb kommen die meisten Besucher nur zum Schauen.
Ist mir zu preiswert, alle. Zu viel Geld habe ich nicht. Gefallen tut es mir schon gut.
Wir sind extra aus Berlin hierher gekommen, weil wir das mal sehen wollten. Ja, es ist sehr, sehr nett gemacht, muss ich schon sagen, also ohne Frage. Ich hätte nicht gedacht, dass das auch in der Preisklasse stattfindet.
Also unsere Besucher hier im Haus, die sind ganz breit gefächert, wirklich von Leuten wie du und ich, also die aus meiner Nachbarschaft sein könnten, bis hin zu Sammlern, bis hin in die Aristokratie, aus der Politik, so als besondere Gäste, bis zum Omani, der sein Service für 30 Personen beauftragt, was ganz schöne Aufträge für uns sind. Aber gern fliegen unsere Maler auch hin und stellen ihre Entwürfe vor. Das ist eben das Schöne an einer Manufaktur, dass wir auch diese Sonderanfertigungen und diese Individualaufträge gern entgegennehmen und bedienen. Das haben wir schon im 18. Jahrhundert gemacht. Da darf ich jetzt wir sagen, obwohl ich da natürlich noch nicht gelebt habe. Das machen wir bis heute.
Susanne Bochmann bereitet den Meißen das Jubiläumsprogramm vor. Allerdings sind heute die Auftraggeber vielleicht nicht immer so geschmackssicher wie im 18. Jahrhundert. Damals war Meißen unbestritten die wichtigste Porzellanmanufaktur Europas. Und sie hob die Produktion auf ein Niveau, das bis heute legendär ist. Heute verlässt man sich zu sehr auf diese Tradition, meint die Kunsthistorikerin Patricia Brattig.
Also Meißen ist noch stark vertreten, zum Beispiel in Japan oder in Russland oder wie gesagt bei den Scheich. In Europa hat es Meißen etwas schwer. Da gibt es andere Manufakturen, die zeitgemäßer sind, die einfach im Design etwas frischer sind. Die haben natürlich hier den Markt durchaus für sich erobert.
Auch die Meißen-Kollektion zum Jubiläumsjahr setzt auf alte Formen. Nur wenige Stücke sind neue Entwürfe. Zwei recht biedere Frauenfiguren und ein süßlicher Pierrot in Regenbogenfarben, auf dessen Hand ein goldener Vogel sitzt. Das ist weniger zeitgenössische Kunst als Dekoration und erreicht nicht mehr das Niveau Meißens zur Gründungszeit. Was dazu wohl eher gesagt hätte, der kunstsinnige und prachtliebende August.
Von Gottes Gnaden, König in Polen, Großherzog in Litauen, Preußen, Masowien, Podlachien, Smolenzien etc. Herzog zu Sachsen, Jülich, Kleve, Berg, Engern und Westfalen, des Heiligen Römischen Reichs.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Biesler an die Geschichte der Porzellanmanufakturen, die heute vor 300 Jahren begann. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den Schweizer Pianisten Edwin Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.